Vielen Dank dafür, dass ihr uns so mit hineingenommen habt, vor Gottes Thron zu stehen, Jesus, den König, so vor Augen zu bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Es war zwar nicht mehr in der Zeit der Monarchie, in der ich aufgewachsen bin, aber ich erinnere mich trotzdem noch sehr gut, dass unsere Familienurlaube uns sehr oft nach Österreich geführt haben. Über viele Urlaube und Verwandtschaftsbesuche waren wir, so oft in Österreich, dass es so richtig so schon unsere zweite Heimat geworden ist. Und wir haben uns dabei auch sehr wohl gefühlt. Nur diese Fahrten dorthin nach Österreich, die waren immer ziemlich ätzend. Am Anfang war das noch im VW Käfer, 4 Kinder hinten auf der Rückbank. Und dann hier durch bis nach Kärnten runter, das war Horror. Und Sie können sich vorstellen, dass wir so über jedes Etappenziel, das wir erreichen konnten, schon ziemlich froh und dankbar waren. Es waren so ein paar Meilensteine. Zuerst mal war München Mittlerer Ring, so ein Markenzeichen. Ja, die Oktoberfestbesucher wissen, wovon ich rede. Dann Chiemsee war dann die Halbzeit und dann natürlich die Grenze, Bad Reichenhall. Und hinter der Grenze ging es dann gleich los bis 1996. Die Älteren unter uns, die wissen das vielleicht noch. Da gab es in Österreich die Fahrbahnmittelmarkierungen in der Farbe Gelb. Ja, heute im Zuge der EU und alles Mögliche, alles weiß vereinheitlicht. Aber damals war das Gelb. Und wenn wir selbst die Grenze verschlafen hätten, wir hatten spätestens den Blick dafür, durch die gelben Markierungen, jetzt haben wir die Grenze erreicht. Wir haben es jetzt schon fast geschafft. Heutzutage gibt es diese gelben Markierungen nicht mehr. Heute merkt man dann wahrscheinlich an den unzähligen Kameras da auf dem Weg, die peinlich genau kontrollieren, ob auch die gültige Vignette an der Windschutzscheibe klebt, dass wir jetzt auch über der Grenze sind. Und ich bin mal gespannt, bis Deutschland danach zieht und wir in Deutschland auch schon fotografiert werden. Aber keine Ahnung, wann das mal so kommen wird. Jedenfalls, jedes Land hat so seine typischen Merkmale, typische Kennzeichen, wo man dann über die Grenze hinweg merkt, aha, jetzt sind wir in einem neuen Land. Die Schweiz 120 Stundenkilometer, die Geschwindigkeit begrenzt und viele Staus. Also sobald man über die Grenze ist, merkt man, aha, jetzt ist doch wirklich die Schweiz. Wir könnten uns doch mal so austauschen, das wird bestimmt lustig werden, was ihr so an Erfahrungen gemacht habt mit verschiedenen Grenzübertritten, was für spezifische Merkmale so für ein Land stehen, was ihr so mitkriegen konntet. Und das Gleiche gilt nun auch für das Königreich von Jesus. Das Königreich ist jetzt nicht irgendwo so ein geografischer Ort, so ein bestimmtes Land, sondern das Königreich von Jesus sind Menschen, die über die ganze Erde verteilt wohnen, Menschen, die sich von Jesus geliebt wissen. Und die diese Liebe, die Jesus ihnen gibt, wieder zurückspiegeln wollen. Die sagen, jawohl, Jesus, wir lieben dich ebenfalls. Das sind Menschen, die Jesus ihr Vertrauen ausgedrückt haben. Wir möchten mit dir leben, die an ihn glauben, die sein Wort für wahr halten, die sich ihm auch gern unterordnen, sagen, König Jesus, auch über mein Leben, regiere du in mir. Die darauf vertrauen, dass Jesus mit ihnen einen guten Weg führt, fehlerlos, auch wenn es manchmal schwierige Wegpassagen sind, die es auszuhalten gibt. Das sind Menschen, über die Jesus regieren kann. Wie zeigt sich das, dass ein Mensch mit Jesus lebt? Woran ist es erkennbar, dass Jesus König ist? Als Jesus damals seinen Freunden und diesen vielen Zuschauern, die mit dabei waren, diese große Rede am Berg, die sogenannte Bergpredigt gehalten hat, hat er genau diese Frage beantwortet. Das sind die Kennzeichen in meinem Reich. Das ist das, was bei mir gilt. Und wir haben schon an manchen Gottesdiensten festgestellt, dass diese Kennzeichen, diese Vorgaben nicht unbedingt mit unseren normalen menschlichen Vorstellungen in Einklang gehen. Es sind oftmals andere Regeln, die hier gelten, wie wir sie gerne hätten. Andere Vorgaben. Und ich möchte mal diese Eröffnung wieder lesen, die Eröffnung dieser sogenannten Bergpredigt, eben mit der Frage, was gilt denn nun in Gottes Reich? Woran sind Menschen, die sich Jesus unterordnen, auch zu erkennen? Und darin sind auch diese vielen Glückwünsche eingebettet, die wir in mehreren Gottesdiensten über einen gewissen Zeitraum auch miteinander ausführlicher betrachten. Das hat sich damals folgendermaßen zugetragen bei Jesus. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da begann er sie zu unterweisen. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und nun dieser Satz, der uns heute noch ein bisschen näher beschäftigen wird. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Soweit dieser Text, der uns heute noch ein bisschen beschäftigen wird. Jeden Tag gibt es in den Medien unzählige Meldungen über Kriege oder Konflikte auf dieser Welt. Es ist immer eines der Top-1-Nachrichten, die in den Medien veröffentlicht werden. Ich habe Ihnen hier mal eine Karte mitgebracht, die das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung jedes Jahr veröffentlicht. Das ist die Karte für das Jahr 2013. Darauf kann man erkennen, dass im Jahr 2013 dieses Institut 414 schwerwiegende Konflikte gezählt hat. Und die Tendenz ist steigend. 45 dieser Konflikte wurden als hochgewaltsam eingestuft und darunter befinden sich auch 20 Kriege. In unseren Tagen richten sich unsere Augen mehr auf die Ukraine und den Nahen Osten, aber wir können an der Karte schon deutlich feststellen, dass Afrika Kriegsschauplatz Nummer 1 der Welt ist. Diese roten Länder geben dann ganz eindeutig darüber Aufschluss. 11 dieser insgesamt 20 Kriege im Jahr 2013 gab es in Afrika allein in der Zone südlich der Sahara. Kriegsschauplatz Nummer 1. Und das trotz der zahlreichen Friedensinitiativen, die es auf der ganzen Welt gibt, trotz dieser vielen diplomatischen Versuche, deeskalierend einzugreifen, trotz der Wirtschaftssanktionen, die verhängt werden oder zumindest mal diskutiert werden, um Eskalationen zu vermeiden, zu verhindern. Es ist angesichts dieser Karte nicht zu übersehen, dass es in dieser Welt wirklich brennt vor Gewalt. Und jeder, der nüchtern und objektiv an diese Sache, an dieses Thema Krieg und Konflikt herangeht, wird ganz schnell feststellen, dass die Situation auf dieser Welt schon längst außer Kontrolle geraten ist. Und auf dieser Karte nicht erfasst sind die zahllosen Konflikte und Auseinandersetzungen, die sich so meistens so ganz unbemerkt von der Öffentlichkeit im Kleinen abspielen. Und das mitten in Deutschland. Und das mitten in unserem wunderschönen Kandern- oder Markgräflerland. Streitereien unter Nachbarn über Bäume, nur deswegen, weil sie auf der falschen Seite das Laub verlieren. Kleinkriege in Familien um das Erbe. Hass und Streit zwischen Menschen, die sich einmal geliebt haben, aber jetzt nur noch das eine Ziel verfolgen, den anderen fertig zu machen. Seine Glaubwürdigkeit zu erschüttern, seinen Ruf zu ruinieren, möglichst viel Geld und das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder rauszuschlagen. Was für Tragödien spielen sich hier vor unseren Haustüren und manchmal innerhalb unserer Haustüren ab. Und wahrscheinlich ist jeder von uns schon mal persönlich von einem Streit betroffen gewesen. Und dabei mussten wir die Erfahrung machen, dass es nicht ausreicht, sich nach Frieden zu sehnen. Dass wir Frieden auch wirklich erleben können. Die Sehnsucht nach Frieden bleibt oft ungestillt, wenn sie nur bei der Sehnsucht bleibt. Der Friede ist eben kein Zustand, der automatisch irgendwie von selber eintritt. Eckhard Kraske hatte eingangs diese Verse zitiert, wo es darum geht, dem Frieden nachzujagen. Wir werden das feststellen können, der Frieden ist flüchtig. Der Frieden ist auf der Flucht. Und er kommt nicht einfach nur zurück, weil wir das wollen, weil wir das als Sehnsucht empfinden. Friede kann nur erreicht werden durch einen aktiven Beitrag, nachzujagen. Frieden gibt es nur durch Friedensstifter. Und genau das macht uns Jesus vor. Jesus ist Gottes persönliche Friedensinitiative für die Menschheit. Jesus ist Gottes Friedensmission auf diesem Planeten und dazu kam er hinein, mitten auf diese konfliktträchtige Erde, mitten hinein in eine Menschheit, die im Unfrieden ihr Dasein fristete. Damals, schon als Jesus auf dieser Erde gelebt hatte, war das der Fall. Menschen hatten keinen Frieden mit Gott. Schon seit dieser folgenschweren Entscheidung der ersten Menschen, verbotenerweise von dieser Frucht zu essen, war es vorbei mit der Harmonie mit dem Schöpfer. Das war eine Kriegserklärung damals. Gott, wir können und wir wollen ohne dich. Wir sind zwar dankbar dafür, wenn du unser Leben beschützt und wenn du uns segnest, aber die wichtigen Fragen des Lebens, die entscheiden wir mal lieber ohne dich. Red uns bitte nicht rein. Und damit hatten die Menschen den Ast abgesägt, auf dem sie selber gesessen sind. Und seither leben die Menschen nicht nur jenseits von Eden, sondern irren atemlos durch die Nacht und wären schon zufrieden mit wenigstens ein bisschen Frieden. Gott wusste genau, dass diese große Sehnsucht nach Frieden erst dann gestillt werden kann, wenn die Menschen mit ihm wieder Frieden schließen. Erst wenn an dieser zentralen Stelle Frieden wird, kann er sich ausbreiten auf andere Menschen, auf den zwischenmenschlichen Bereich. Erst dann kann auch Frieden werden zwischen Völkern, zwischen Rassen. Und dafür brauchte es Jesus, der sein eigenes Leben dafür investiert, um Frieden zu schließen. Diese tiefe Schuld, die die Menschen auf sich geladen hatten, indem sie Gott den Krieg erklärten, musste zuerst beglichen werden. Ein Ausgleich geschaffen werden. Da wächst nicht einfach Gras drüber, je länger die Zeit verstreicht. Das löst sich nicht von allein, dieses Problem, Schuld zwischen Mensch und Gott. Und wer zwischen den Menschen und Gott Friedensstifter sein will, bezahlt diese Mission mit seinem Leben. Es ging nicht billiger, dass Friede wird. Paulus, der große Missionar im Auftrag von Jesus, hat das mal so ausgedrückt und der Gemeinde in Ephesus das in seinem Brief so mitgeteilt. Ich zitiere ihn: Nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Wörtlich sagt Paulus sogar, sehr zugespitzt und pointiert, Jesus ist unser Friede. Der Friede, nach dem sich die Menschen zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten sehnen, ist in Jesus Mensch geworden, personifiziert, trägt den Namen Jesus. Aber es ist schon klar, dass dieser Friede erst greift, wenn das Friedensabkommen nun von beiden Seiten ratifiziert wird, wie man so schön sagt in diesem wunderschönen deutschen Wort. Er muss von beiden Seiten geschlossen werden, sonst funktioniert das nicht. Beide Seiten müssen diesem Friedensabkommen zustimmen. Jesus hat seinerseits alles getan und jetzt streckt er uns bildlich gesprochen die Hand der Versöhnung entgegen. Aber jetzt wartet er darauf, bis jemand einschlägt. Sonst wird nicht Friede. Hast du schon eingeschlagen? Hast du persönlich mit Gott Frieden geschlossen? Das kann hier an diesem Gottesdienst geschehen. Heute, an diesem Sonntag. Jetzt, an deinem Platz, auf dem du sitzt. Dafür braucht es nicht mehr als ein schlichtes, einfaches Gebet, in dem du Gott deine Schuld ausdrückst und ihn bittest, jetzt dein König zu werden. Jetzt, von diesem Moment an, dein Leben zu führen. Er soll in deinem Leben immer mehr Einfluss bekommen. Ist das dein Wunsch? Du kannst diese Abendmahlfeier, die wir heute im Anschluss an den Gottesdienst halten werden, zum Anlass nehmen, bei Jesus einzuschlagen. Wir werden das sehr intensiv erleben, wenn wir das Brot und den Traubensaft nehmen, als Zeichen, dass Jesus für uns gestorben ist, sein Leben geopfert hat, sein Blut gegeben hat, um mit uns Frieden zu schließen, um unsererseits zum Ausdruck zu bringen, ja, ich nehme das an. Ich nehme es aus deiner Hand. Jesus, für mich bist du gestorben. Für mich, um mich auf deine Seite zu ziehen, dass Frieden wird zwischen dir und mir. Nimm das Brot und den Saft als Bestätigung, dass Jesus mit dir Frieden gemacht hat und jetzt in deinem Leben Wohnung nimmt. Im Anschluss an den Gottesdienst nach der Abendmahlsfeier sind hier vorne auch Mitarbeiter unserer sogenannten Pray Station und stehen zur Verfügung, um wieder mit dir und für dich zu beten, um das festzumachen, für die Anliegen, die dich bewegen, aber auch, dass Jesus bei dir als Mensch gewordener Friede einziehen kann in dein Leben. Nimm diese Chance. Eine Auswirkung, dass Jesus in dir lebt, ist nun, dass dieser Friede, der durch ihn in dein Leben hineinkommt, immer größer wird. Wie so eine Frucht, beschreibt Paulus das mal, wie so eine Frucht wächst es in deinem Leben. Der Friede wird größer. Aber, und da sind wir sehr realistisch, auch diese Frucht muss sich gegen allerhand Widrigkeiten immer wieder neu durchsetzen. Diese Frucht des Friedens hat es nicht einfach in unserem Leben, um auch wachsen zu können. Denn der Teufel, der größte Feind der Menschheit, versucht penetrant, diese Frucht am Wachstum zu hindern. Bei der Frucht des Friedens tut das manchmal direkt, indem du in einen Konflikt hineingerätst oder selber sogar einen Konflikt verursachst und schon ist der Friede weg. Meistens tut es der Teufel allerdings viel subtiler, viel unterschwelliger. Da bereitet er systematisch in deinem Leben und in unserem Leben den Boden vor, indem er Unfrieden durch so ganz feine Einflüsterungen dann vorbereiten kann und platzieren kann. Feine Einflüsterungen, die hören sich zunächst einmal sehr einleuchtend an und sehr attraktiv, sehr logisch an, aber trotzdem wird hier ein Boden für den Unfrieden vorbereitet. Das sind solche Sätze, zum Beispiel könnte das so aussehen, du bist zu einer höheren Position in der Firma und der Gemeinde berufen mit deinen Begabungen, jetzt setz dich doch mal selber in Szene. Oder so eine Einflüsterung könnte sein, Gott möchte bestimmt nicht, dass du dich in einer unglücklichen Situation befindest. Jetzt befreie dich doch von der Last deiner Ehe und deiner Familie. Oder was dir der andere angetan hat, ist so schwer, das darfst du ihm ruhig nachtragen. Und sorge dafür, dass es alle anderen auch erfahren. Du musst ihm nicht vergeben. Und selbst wenn du ihm schon vergeben hast, darfst du ihn gerne immer wieder daran erinnern. Oder eine andere Einflüsterung. Sei nicht dumm. Zahl ihm das heim, sonst lernt er es nie, dich anders zu behandeln. Oder so eine Einflüsterung. Du verdienst doch einen viel besseren Ehepartner als deinen. Oder eine letzte, und wir könnten das beliebig fortsetzen. Wenn deine Gemeinde nicht so will wie du, setze sie ruhig ein wenig unter Druck und drohe mit deinem Ausstieg, dass sie verstehen, dass du recht hast und ihnen noch eine letzte Chance gibst. Hört sich irgendwie schon logisch an, oder? Und ist durchaus auch in unserer Welt gebräuchlich. Aber diese Sätze führen geradewegs auf dem direkten Weg in einen Konflikt hinein, in einen Krieg, in eine Krise, wenn wir ihr oder ihnen erst einmal Raum geben. Wer auf sie hört, verhindert, dass die Frucht des Friedens wachsen kann. Sie wird erstickt. Ich denke, wir verstehen, weshalb Jesus den Friedensstiftern gratuliert. Er beglückwünscht diejenigen, die die Ärmel hochkrempeln, um bei sich und auch bei anderen der Frucht des Friedens eine Chance zu geben. Mir gefällt es sehr gut, wie eine französische Übersetzung den Begriff Friedensstifter, oder wörtlich heißt es ja im Griechischen Friedensmacher, übersetzt. Da heißt es in dieser französischen Übersetzung: Heureux les artisans de paix. Die Handwerker des Friedens. Paul war ungefähr richtig ausgesprochen, so ähnlich. Glücklich sind die Handwerker des Friedens. Artisan de paix. Frieden ist ein Handwerk, ein Knochenjob. Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein schreibt über diese Handwerker des Friedens: Friedensstifter werden wir nicht, indem wir jede Auseinandersetzung vermeiden, sondern indem wir die Rolle des Täters wie die des passiven Opfers verweigern und das Unrecht aktiv überwinden. Das ist der Job der Handwerker des Friedens. Ich bin bei der Vorbereitung dieser Predigt auf ein sehr interessantes Buch von Kenneth Sand gestoßen, mit dem deutschen Titel Sei ein Friedensstifter. Auf Englisch heißt es einfach nur The Peacemaker. Dieser Kenneth Sandy hat 1982 das amerikanische Missionswerk Peacemaker Ministries ins Leben gerufen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Christen und Gemeinden zu unterstützen, nach biblischen Prinzipien Konflikte zu überwinden und Frieden zu stiften. War mir bislang völlig unbekannt, vielleicht unsere amerikanischen Freunde, die kennen dieses Missionswerk. Ich habe es bis dahin wirklich nicht gekannt, aber es ist sehr, sehr interessant, was ich da gelesen habe. Und in diesem Buch hat er nun eine ziemlich aufschlussreiche Grafik veröffentlicht, die gut darstellt, womit ein Friedensstifter immer wieder zu kämpfen hat. Ich werde diese Grafik heute schon mal vorstellen, so einen ersten Eindruck davon vermitteln und noch zu einem späteren Zeitpunkt bei einer anderen Predigtreihe, irgendwann, vielleicht noch in diesem Jahr, vielleicht auch erst im Frühjahr, noch stärker darauf zurückgreifen. Die wird uns wirklich noch öfter begegnen jetzt, weil die ist wirklich gut. Hier im Zentrum dieser Grafik, auf dem nächsten Bild, ja genau, hier im Zentrum sehen wir diesen Weg der Friedensstifter. Rechts und links gibt es zwei Abgründe, die den Frieden verhindern. In der Mitte viele Wege, wie man das erreichen kann. Wir werden das später noch erkennen. Aber ich möchte zuerst mal auf die Abgründe aufmerksam machen. Der eine Abgrund hier auf der linken Seite wird bezeichnet als Flucht. Und der andere Abgrund hier zur rechten als Angriff, die aggressive Version. Beide Wege führen nicht zum Frieden, beide Abgründe. Nur dieser mittlere Bereich. Bei der Flucht, dieser linke Sektor, bei der Flucht versucht der Mensch durch Rückzug dem Konflikt zu entgehen. Er sieht sich vielleicht in der Opferrolle dieses Konflikts und schottet sich nun völlig ab. Es ist unter Christen wirklich ein sehr beliebter Vorgang, sich auf diesen Sektor festzulegen. Denn ein Opfer findet ja gerade im christlichen Umfeld ziemlich schnell Solidarität. Überall kann jetzt erzählt werden, was der aggressive Gegner einem angetan hat. Ja, man flieht zum Beispiel aus einer Ehe, wenn sie zu anstrengend wird. Man flieht aus einer schwierigen Familiensituation. Man flieht aus einer Gemeinde, wenn sie nicht mehr nach meinem Geschmack ist. Hier auf dieser Grafik wird gezeigt, dass das sogar bis zum Selbstmord führen kann. Man flieht hier vor einem Leben, das man nicht mehr länger ertragen kann oder will. Fluchtreaktion, die aber nicht zum Frieden führt. Auf der aggressiven Seite, bei dem Angriff, da wählt der Betreffende nun den Angriff als Strategie. Da kommt es zu Drohungen, zu Einschüchterungen, also verbaler Gewalt oder auch Gewalt durch Taten meinetwegen. Da kommt es zu finanziellen Schädigungen. Es geht zum Anwalt und vor Gericht. Bis hin zum Mord kann dieser Abgrund führen, als vermeintlich letzter Ausweg, den Konflikt nun zu beenden. Und auch da merken wir schnell, das wird nicht Frieden werden. Das kann nicht Frieden werden auf diese Art und Weise. Vielleicht haben Sie jetzt allein schon durch diese kurze, abgekürzte Beschreibung eine Ahnung, zu welchem dieser beiden Abgründe Sie selber eher neigen. Also ich habe mich schon wiedergefunden. Es kann auch sogar eine Kombination aus diesen beiden Abgründen sein, Flucht und Angriff. Denn oftmals sind diese Übergänge doch ziemlich fließend. Vielleicht beobachten Sie einfach mal in den nächsten Tagen oder Wochen beim nächsten Konflikt, in welche Richtung es bei Ihnen normalerweise stärker geht. Entweder Rückzug, weg, abschotten, keinem mehr irgendwo Raum geben oder aggressive Seite, Angriff. Einfach mal beobachten. Der Friedensstifter, dem Jesus gratuliert, entscheidet sich hier für diesen großen mittleren Sektor. Er ist bereit, die Ärmel hochzukrempeln, dass bei sich selber und bei den Menschen, die in seinem Umfeld leben, Frieden wird. Und versucht sich dabei an Jesus, dem Frieden, der Mensch geworden ist, zu orientieren. Er will die Frucht des Friedens wachsen lassen. Er will, dass man es ihm abspürt, dass er zu Jesus gehört, zu seinem Königreich. Er will sich für die Versöhnung entscheiden. Er will, dass in seinem Verhalten der Papa im Himmel durchschimmert. Jesus sagt, diese Friedensstifter, die werden Gottes Kinder genannt werden. Ganz nach dem Papa. Auch wenn dieser Weg der Friedensstifter schwer ist, auch wenn dieser Weg Kraft kostet. Auch wenn es einen hohen Preis verlangt. Aber allein schon, dass Jesus ihm selber, dem Friedensstifter, unverdienterweise Frieden geschenkt hat, ist ihm jetzt Motivation genug. Dass er selber diesen tiefen Frieden erleben kann, den nur Jesus ermöglicht, ist ihm Motivation genug, selber Friedensstifter zu werden. Und zusätzlich beglückwünscht Jesus die Friedensstifter, indem er ihnen vor Augen malt: Diese werden Gottes Kinder genannt. Das sind die, über deren Leben und deren Verhalten steht: Da schau her, ganz der Papa. Wir werden jetzt zum Abendmahl übergehen. In der starken Erinnerung an das, was Jesus getan hat. Wie er für seine Friedensmission mit dem Leben bezahlt hat. Es ist eine starke Gelegenheit für jeden Einzelnen hier in unserer Mitte, dieses Abendmahl zum Anlass zu nehmen, um vor Jesus manches zu klären. Paulus hat mal gesagt, wenn wir das Abendmahl nehmen, ist es immer ein Anlass, sich selber zu prüfen. Sein eigenes Leben von Jesus anschauen zu lassen. Wie sieht er mein Leben? Und dann ist das Abendmahl jetzt eine Gelegenheit, zu Jesus zu kommen zum Beispiel und sagen: Jesus, ich habe noch nie mit dir Frieden gemacht. Ich habe noch nicht bei dir eingeschlagen. Du streckst mir schon seit so vielen Jahren die Hand entgegen. Ich habe sie noch nie ergriffen. Jesus, ich möchte zu deinem Königreich gehören. Werde du meine Majestät. Ab jetzt soll zwischen dir und mir Frieden sein. Wäre eine Möglichkeit, das mit Jesus zu klären. Eine andere Möglichkeit wäre die, dass wir in einigen stillen Momenten, die ich gleich anbieten werde, unsere falschen Strategien, mit Konflikten umzugehen, vor Jesus offenlegen und ihm sagen: Jesus, ich ziehe mich immer zurück in diese Opferrolle. Ich fliehe den Konflikt und fliehe dadurch den Frieden. Oder die andere Seite: Jesus, ich bin immer so aggressiv, wenn es um irgendwelche schwierigen Themen geht. Ich greife an und verhindere dadurch Frieden. Jesus, befriede du mein Leben und hilf mir, Friedenstifter zu werden, ganz in deinem Sinn, so wie du es getan hast. Dieses Abendmahl kann auch ein Anlass sein, um sich fest vorzunehmen, auf einen anderen Menschen zuzugehen, um mit ihm Frieden zu machen. Es gibt so viele Situationen, wo Konflikte entstehen können. Das Abendmahl kann eine Gelegenheit sein, zu jemandem zu sagen: Es tut mir leid. Ich möchte, dass Frieden ist. Lass uns neu anfangen. Ich habe mit Jesus Frieden erlebt. Ich möchte auch, dass zwischen uns Frieden ist. Ich vergebe dir oder ich bitte dich um Vergebung. Ich möchte Frieden haben. Es kann auch sein, dass wir dieses Abendmahl zum Anlass nehmen, um Jesus ganz neu zu sagen: Jesus, schaff dir Platz in meinem Leben. Da ist noch so vieles, was nicht dir entspricht, wo ich selber das Kommando übernommen habe, selber bestimmen möchte und diese Entscheidung, die damals Adam und Eva getroffen haben, in den wesentlichen Entscheidungen Gott auszuklammern, fortsetze. Ich möchte mich an dir orientieren. Lass deine Frucht in meinem Leben wachsen. Ich möchte Paulus zitieren und das, was er über das Abendmahl geschrieben hat, weitergeben und dann einige Momente der persönlichen Stille anbieten. Paulus sagt: Ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund, ein Friedensbund, ein Bündnis, bestehend in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und dann esse er vom Brot und trinke aus diesem Kelch. Deswegen nehmen wir uns jetzt einige Momente der ganz persönlichen Stille, jeder für sich in seinen eigenen Worten, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Jesus, wirke du in meinem Leben, nimm du mein Leben, lenke, präge. Und dann können die eigenen Beispiele da einfließen. Ich beende diese Stille mit einem Gebet von hier vorne. Bitte schön, jeder für sich.